Hallo und herzlich willkommen zu Haut und Herz, dein Kinderhaut-Podcast. In der heutigen Folge erfährst du, wie du mit der richtigen Ernährung die Schuppenflechte bei deinem Kind verbessern kannst. Außerdem findest du heraus, warum zu viel Körperfett der Haut schadet, welche Nahrungsmittel die Entzündung bremsen können und warum Kinder auch mal ohne Sonnencreme raus sollten. Wie immer gilt, dieser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Für eine individuelle Beratung wende dich deshalb bitte immer an deinen Arzt oder deine Ärztin. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Folge.
Guten Morgen, liebe Tati.
Wunderschönen guten Morgen, Felix, und hallo, liebe Herzis.
Tati, soll ich es erzählen oder willst du es erzählen?
Bitte, los geht's. Du bist hier für die großen Good News hier zuständig.
Ja, liebe Herzis, passt auf. Uns ist ein großes Glück widerfahren. Wir haben echt große Neuigkeiten. Und zwar sind wir eingeladen worden vom Maschinenraum. Das ist hier so eine Location in Berlin, dass wir uns mal deren Räumlichkeiten angucken. Und wir sind da, ich glaube, vorletzte Woche sind wir dahin. Und das ist in der Zierenkirchstraße. Das ist so in Berlin, Prenzlberg, das ist so ein ganz, ganz aufgeräumtes Viertel, würde ich mal sagen, aber trotzdem auch sehr nice. Und Tati war schon da, als ich ankam, und da war so eine relativ unscheinbare Tür, würde ich mal sagen, mit so einem kleinen Schild. Und auf dem Schild stand drauf Maschinenraum, und da sind wir so durch dieses Tor durchgegangen. Und auf einmal ist innen so ein Innenhof und mega nices Backsteingebäude, so eine alte. Ja, das ist so eine alte Schuhfabrik, glaube ich. Und die ist umgebaut worden zu so Coworking Spaces für so, ich glaube, so Unternehmer und Gründer. Im Prinzip Leute wie du und ich, Tati. Und da sind wir hingekommen und wurden total lieb begrüßt und haben jetzt für unseren Podcast dort ein neues Zuhause gefunden.
Genau, also ab jetzt nehmen wir im Maschinenraum in Berlin-Prenzlauer Berg auf und sind ja dem Maschinenraum unglaublich dankbar für diese Opportunity und super inspirierendes Environment mit spannenden Leuten in einem wirklich wunderschönen Ambiente. Also falls ihr mal die Gelegenheit haben solltet, guckt es euch auf jeden Fall an.
Das stimmt, und das bedeutet, unsere Folgen kommen jetzt nicht mehr aus Charlottenburg, sondern die kommen jetzt vom Prenzlberg.
In der Tat, vielleicht hört man das dann auch, Felix.
Ja, genau, da hört man so das Schlürfen vom Matcha Latte, hört man da noch zwischen den.
Und das Gerattel der Kinderwägen.
Das sind so die Klischees hier vom Prenzlberg in Berlin. Vielleicht kennt ihr die auch. Aber Tati, lass uns keine Zeit verschwenden und direkt zum heutigen Thema kommen. Tatsächlich haben wir eine Nachricht bekommen von einem Herzi, die hat gesagt, dass wir wahnsinnig viele Infos schon hochgeladen haben, wahnsinnig viele Folgen zu Neurodermitis gemacht haben, aber fast noch gar nichts zu Schuppenflechte. Und da muss man ehrlicherweise sagen, das stimmt.
Felix, das stimmt wirklich. Wir haben jetzt bald 2 Jahre, in denen wir zusammen fast jede Woche eine neue Folge rausgebracht haben. Was ist es heute? Folge Nummer 70 schon? Und wir haben wirklich beschämende 2 Folgen nur über Schuppenflechte, über Psoriasis aufgenommen, die auch schon ein bisschen länger zurückliegen. Also für all euch da draußen, liebe Herzis, die Kinder haben, die von Schuppenflechte betroffen sind, wir sehen euch und ihr hört uns jetzt vielleicht. Also lasst uns gemeinsam im Bereich Schuppenflechte mehr machen, aktiver werden und gucken, dass wir gemeinsam die Haut verbessern können.
Ganz genau, Tati. Heute Thema Ernährung bei Schuppenflechte. Ernährung ist ja einfach so ein Thema, was wahnsinnig viele Eltern umtreibt. Man hat ja, glaube ich, immer so das Gefühl, dass Ernährung was ist, wo man ja irgendwie auch selbst aktiv werden kann. Das heißt, das ist was man echt in der Hand hat. Ja, gibt es heute Abend McDonald's oder gibt es irgendwie Spinatauflauf? Und entsprechend gibt es dazu wahnsinnig viele Fragen. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir und bin gespannt, was ich heute von dir lernen kann. Okay, Tati, wir wissen ja alle, dass Ernährung wahnsinnig wichtig ist. Aber mal ganz grundsätzlich, welche Rolle spielt Ernährung bei Schuppenflechte?
Ja, weil du sagst es, Felix, ich meine, wir wissen alle, gesunde Ernährung ist gut für unser aller Gesundheit. Aber warum jetzt im Speziellen bei der Schuppenflechte immer wieder die Rede davon ist, dass man doch mit einer gesunden oder mit der richtigen Ernährung wirklich auch die Haut verbessern kann, darüber wollen wir ja heute gemeinsam sprechen. Und das Spannende ist ja, dass bei der Schuppenflechte zum einen die Haut entzündet ist. Das sehen wir daran, dass wir dann diese roten, ja, schuppenden Hautstellen haben. Aber wir wissen auch, dass Psoriasis, dass die Schuppenflechte unter die Haut geht und wirklich im gesamten Körper auch eine Entzündung vorliegt.
Das bedeutet, die Haut ist ein wichtiger Teil der Erkrankung, aber es geht eben noch viel weiter. Die Entzündung ist nicht nur in der Haut, sondern die kann auch in ganz vielen unterschiedlichen Organen sein. Schuppenflechte kann ja auch die Psyche betreffen. Viele hat in Studien gesehen, dass viele Betroffene auch ein bisschen zu Depressionen neigen können. Und deswegen ist es eben wichtig, bei der Schuppenflechte das ganze Kind anzuschauen.
Und genau da spielt ja die Ernährung mit rein, weil man kann mit einer gesunden Ernährung auch diese Entzündung im Körper beeinflussen. Und je nachdem, was wir essen, kann man die Entzündung verringern und verbessern. Oder aber man kann auch durch eben in Anführungszeichen die falschen Nahrungsmittel oder die falsche Ernährungsweise vielmehr eben über viele Jahre dann auch dafür sorgen, dass diese Entzündung im Körper immer weiter angefeuert wird.
Und das wollen wir natürlich nicht. Ich habe mal gehört, dass auch Übergewicht eine Rolle spielt.
Ja, ganz genau. Das hängt natürlich alles miteinander zusammen, weil natürlich zu viel von den in Anführungszeichen falschen Lebensmitteln oder die falsche Ernährungsweise dann auch früher oder später wirklich zu sichtbarem Übergewicht führt. Aber ich finde das total spannend, wenn man sich das mal vor Augen führt, dass diese Fettzellen, ja das, was ja sozusagen, was wir als Moppel sehen, wenn man sich das mal anguckt, dann ist das ja wie ein eigenes, auch hormonell aktives Organ. Das kann ja auch einige Kilo schwer sein. Und das Fettgewebe produziert eben eine ganze Menge an Botenstoffen und kommuniziert sozusagen die ganze Zeit wiederum mit anderen Zellen im Körper. Und leider, wenn man eben besonders viel von diesen Fettzellen hat, ja, schütten die Fettzellen auch verstärkt proentzündliche Botenstoffe aus, die dafür sorgen, dass die Entzündung zunimmt.
Okay, das bedeutet also, das Fett, was ich irgendwie so auch von außen irgendwie so ein bisschen sehen kann, ist nicht irgendwie so eine träge Masse, die da irgendwie mit drin ist und irgendwie da so am Start ist, aber nicht so recht was macht, sondern das ist im Prinzip ein lebendiger Teil des Körpers, der eben auch über die Menge einen Einfluss auf die Gesundheit des ganzen Kindes nimmt.
Ganz genau, so ist es.
Und sag mal, du hattest ja gerade gesagt, verschiedene Botenstoffe werden da ausgeschüttet, unter anderem welche, die die Entzündung fördern. Das ist ja was ich nicht will, oder? Weil die Entzündung ist ja eh schon da mit der Schuppenflechte. Und wenn ich jetzt noch Fettzellen habe, die noch übermäßig viel Entzündungsstoffe ausschütten, dann wird es ja noch schlimmer, oder?
Genau so ist es. Und das ist eben mittlerweile auch in vielen, auch wissenschaftlichen Untersuchungen gezeigt worden, dass Übergewicht und Schuppenflechte zusammenhängen. Ja, und dass entsprechend auch, wenn man das Übergewicht reduziert und ein Normalgewicht erreicht, dass sich dann oftmals nicht nur die Gesamtentzündung im Körper, sondern eben auch die sichtbare Entzündung an der Haut, also die Schuppenflechte, tatsächlich verbessert.
Okay, finde ich super, super spannend. Jetzt hast du gerade gesagt, das Normalgewicht, ich finde es bei Kindern gar nicht so easy, irgendwie, weil es ist jetzt nicht, bei Erwachsenen kann man irgendwie so ganz gut, finde ich, erkennen, hat jemand ein bisschen zu viel auf den Rippen oder nicht, aber bei Kindern, die sind ja oft so von Natur aus ziemlich speckig. Woher weiß ich denn genau oder wo kann ich nachschauen, ob mein Kind übergewichtig ist oder nicht?
Genau, das ist ja auch immer eine Frage des Alters. Und ich glaube, wir Eltern, wir kennen ja dieses gelbe Heft, dieses U-Heft, in dem auch immer eingetragen wird, ja, bei jeder Vorsorgeuntersuchung beim Kinderarzt, wie groß und wer ist mein Kind? Und dann gibt es diese Kurven, anhand derer man ablesen kann, ja, wie schwer oder wie groß ist mein Kind im Verhältnis sozusagen zu allen anderen Kindern. Und auch um diese Kurven interpretieren zu können, da gibt es nicht einen Zahlenwert, dass man sagt, ab so und so viel Kilo ist es eindeutig Übergewicht, sondern das muss man immer im Gesamtkontext dann auch betrachten. Und da hilft euch euer Kinderarzt oder eure Kinderärztin, das besser einzuordnen. Das heißt, ich würde da auch auf jeden Fall nochmal mit dem Kinderarzt sprechen und gucken, ist mein Kind übergewichtig? Und wenn ja, wie stark? Und dann auch mit dem Kinderarzt entsprechend darüber reden, was man denn da gezielt auch machen kann, um wieder Normalgewicht zu erreichen.
Du hast ja gesagt, dass man da sogar Unterstützung bekommt, die zum Teil auch von der Krankenkasse bezahlt wird, eben um das Gewicht bei Schuppenpatientinnen und Patientinnen zu normalisieren. Ist das richtig?
Genau, aber das ist ja auch nicht so leicht. Das wissen wir ja schon als Erwachsene, wie schwierig es ist, nur irgendwie 2-3 Kilo abzunehmen. Das ist natürlich auch bei Kindern nicht einfach damit getan, dass wir einfach, ich weiß nicht, hier ist die Hälfte oder so machen, sondern da braucht es schon unbedingt auch eine professionelle Ernährungsberatung, weil gerade in der Kindheit, wenn die Kinder im Wachstum und in der Entwicklung sind, ist ja ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, nicht nur die Kalorien, die Kinder am Tag konsumieren, sondern auch sind da alle wichtigen Nährstoffe drin enthalten, die der Mensch braucht, um sich gut zu entwickeln. Und deswegen, ja, macht eine Ernährungsberatung in jedem Fall Sinn. Besprecht es bitte mit eurem Kinderarzt und der Kinderärztin, weil es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass die gesetzlichen Krankenkassen und auch die privaten Krankenkassen da die Kosten zumindest teilweise übernehmen.
Das macht auf jeden Fall Sinn. Und neben der Ernährung gibt es natürlich auch noch was, was es vielleicht sogar gratis gibt, und zwar körperliche Betätigung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich immer sozusagen die andere Seite der Medaille, weil ich auch über entsprechend körperliche Aktivität natürlich auch, jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt, Fett verbrennen kann und entsprechend so auch für normales Gewicht sorgen kann. Trotzdem möchte ich auch sagen, dass gerade im Kindesalter natürlich Sport oder körperliche Aktivität unglaublich viel mit Spaß und mit Freude zu tun hat und mit Hobbys, mit Freunden irgendwie schöne Sachen erleben und toben und turnen und so weiter. Aber erschreckenderweise bewegen sich eben ganz, ganz viele Kinder auch bei uns in Deutschland nicht ausreichend. Das liegt sicherlich auch mit an der Bildschirmzeit, ja, dass Kinder und Jugendliche mehr Zeit vor den Screens verbringen, als wirklich jetzt draußen sich zu bewegen oder sportlich aktiv zu sein. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir am besten spielerisch und irgendwie über den Spaßfaktor versuchen, im Tagtäglichen mehr körperliche Aktivität und mehr Bewegung einzubauen bei unseren Kindern.
Das ist ein total wichtiger Punkt. Und gleichzeitig kann ich auch alle Eltern verstehen, die sagen, dass sie sich vielleicht da auch schwer mit tun. Ja, ich weiß, wir wohnen zum Beispiel im 4. Stock und wir haben keinen Garten. Und es ist ja eh schon schwierig, das ganze Leben so zwischen Job und Kinder und Familie so zu navigieren. Und dass man dann eben, weiß ich nicht, stundenlang noch nach der Arbeit irgendwie zwischen 5 und 8 auf dem Spielplatz ist mit dem Kind, kann ja eine ganz schöne Herausforderung sein. Gleichzeitig ist es ein wahnsinnig wichtiges Thema und da muss man irgendwie einen Weg finden. Hast du da einen Tipp?
Ah ja, Felix, es ist schon so, also wir Eltern haben einfach eine wahnsinnig wichtige Bedeutung für unsere Kinder, weil wir sind die Vorbilder. Und je mehr wir uns bewegen, je mehr wir uns vielleicht auch gemeinsam als Familie bewegen, ja, desto besser ist es für alle. Und ich glaube, wir haben schon, du hast es angesprochen, natürlich mit Job und allem, was dazugehört, ja, ist es eine Herausforderung. Aber es ist schon möglich, dass wir zum Beispiel längere Strecken mal gehen und eben dann nicht irgendwie auf dem Roller oder im Bus uns bewegen. Dass wir einfach immer wieder gucken, dass wir sitzende Tätigkeiten unterbrechen. Und ich meine, die Screenzeit unserer Kinder im jüngeren Alter haben wir ja auf jeden Fall in der Hand als Eltern. Bei den Jugendlichen wird schon immer schwerer, aber auch da kann man irgendwie gucken, dass man das vielleicht über den Freundeskreis oder über den Verein oder über ein Hobby, dass man da die Möglichkeit gibt, sich vermehrt zu bewegen. Das wäre mein Tipp.
Ja, finde ich super gut. Das sind super wichtige Punkte und ist gleichzeitig auch für die Psyche wahnsinnig wichtig. Und besonders auch, weil Kinder mit Schuppenflechte auch sich manchmal zurückziehen, weil sie sich vielleicht auch so ein bisschen schämen, weil sie das Gefühl haben, alle starren nur auf diese Plugs. Da ist es umso wichtiger, auch eben für die psychische, mentale Gesundheit, dass die Kinder trotzdem rausgehen, dass sie trotzdem eben die Kontakte nicht verlieren und irgendwie unter Gleichgesinnten und Gleichaltrigen sind. Tati, jetzt haben wir schon gesprochen zu Fett auf der einen Seite und seine Rolle. Und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist für die Gesundheit von Kindern mit Schuppenflechte, dass sie sich ausreichend bewegen. Kommen wir jetzt zum Thema Ernährung konkret. Welche Gerichte sollten da regelmäßig auf den Tisch kommen?
Genau, das ist ja auch immer die Frage, die die Eltern mir stellen, ist sozusagen, welche Nahrungsmittel kann ich wirklich gezielt als Medizin bei meinem Kind einsetzen? Was für Superfoods gibt es, die dann die Schuppenflechte wegzaubern? Das will ich vielleicht ganz am Anfang nochmal sagen. Ganz so ist es nicht. Also gebt euch also unbedingt Mühe bei der Ernährung eurer Kinder. Damit kann man ganz viel Gutes für die Gesundheit tun. Aber es gibt nicht das eine Gemüse, das eine Obst. Oder wenn man ein Nahrungsmittel weglässt, wie zum Beispiel irgendwie hier Weizen, ja, dass dann die Schuppenflechte verschwindet. Aber es gibt vielmehr eine gesunde Ernährungsweise, ja, also wo ganz viele verschiedene Nahrungsmittel enthalten sind, die man empfiehlt bei Kindern mit Schuppenflechte.
Und lass mich mal raten, ich schätze mal, dass es eine möglichst bunte Ernährung sein sollte.
Ja, wir haben ja schon oft über gesunde Ernährung im Kontext von verschiedenen Hauterkrankungen bei Kindern gesprochen. Und es ist ja immer dasselbe. Je bunter und je abwechslungsreicher, desto besser. Also hier so Fruit Pops zählt jetzt nicht dazu, weil es geht vor allen Dingen darum, dass man eben täglich möglichst frische Nahrungsmittel isst, die möglichst nicht oder möglichst wenig verarbeitet sind. Ja, weil ich meine, so eine Tiefkühlpizza, wo so ein bisschen irgendwie Paprika und Salami und so weiter drauf gesprenkelt wird, ja, da sind auch verschiedene Farben dabei. Aber das ist eben nicht zu vergleichen mit so einem bunten irgendwie Korb mit Obst und Gemüse. Und ja, also es sollte möglichst bunt und abwechslungsreich sein. Genau, möglichst regelmäßig, also jeden Tag am besten Obst und reichlich Gemüse. Und was auch jeden Tag auf den Tisch kommen sollte und die Hauptkohlenhydratquelle darstellen sollte, sind Vollkornprodukte. Also alles so von Vollkornnudeln, Vollkornbrot, Vollkornreis.
Lecker.
Ich finde es wirklich, also ich meine, das finde ich ist mit das Einfachste, was man mal umsetzen kann. Dass man einfach sagt, so die Weißmehlprodukte, die man sonst isst, die swappt man einfach und tauscht die gegen die Vollkornvariante aus. Also ja.
Ich muss sagen, ich weiß nicht genau, ich finde so Vollkornnudeln bin ich irgendwie kein so ein riesengroßer Fan von. Aber ich weiß, du hast recht, das ist eine Sache, die man eigentlich relativ leicht ersetzen kann. Vielleicht dauert es eine Weile, bis man sich dran gewöhnt. Man muss natürlich auch so ein bisschen gucken, in der Familie müssen irgendwie auch dann alle mitziehen.
Klar, Felix, auch du.
Ganz genau.
Du müsstest dann mit deinem Sohn zusammen regelmäßig mal lieber eine Vollkornnudel essen.
Ganz genau. Wie ist es mit Fisch zum Beispiel? Der soll ja auch sehr gesund sein.
Genau, klar, weil jetzt brauchen wir ja noch Protein, also noch Eiweiß. Und da kann man in der Tat Fisch als Quelle verwenden. Deswegen sagt man ja auch oft, wenn man in die mediterranen Länder guckt, ja, dass deren Ernährungsweise eigentlich genau die ist, die wir als gesund auch empfehlen. Und da wird ja regelmäßig Fisch gegessen, also so ein, zweimal die Woche kann da gerne Fisch dabei sein, wenn ihr das gerne isst. Und ansonsten auch ganz wichtige Eiweißquelle und Ballaststoffquelle sind natürlich Hülsenfrüchte, also sowas wie Linsen, Kichererbsen, Bohnen, sowas ist auch gut. Was zum Beispiel, ja, also auch unseren Kindern super schmeckt, sind zum Beispiel Linsennudeln. Also da hast du quasi beides, eine Nudel, die immer geht und eben eine wertvolle Eiweiß- und Ballaststoffquelle in einem Gericht, das ist schon mal super.
Was ich super gern mag, ist Hummus.
Ja, zum Beispiel kann man auch schön irgendwie mit Rohkostgemüse dippen. Das macht Spaß, das hat so ein bisschen was Spielerisches. Stelle ich zum Beispiel meinen Kindern einfach immer schon mal so vor dem Abendessen hin. Da ist der Hunger am größten und dann ohne großes Gemecker futtern die da schon mal so eine ordentliche Portion Gemüse weg, bevor es überhaupt losgeht. Das hilft ganz gut.
Tati, du hast ja gerade die mediterrane Ernährung angesprochen und da muss ich an meine Zeit in Rom denken. Ich habe mal 2 Monate im PJ in unserem letzten Jahr der Medizinausbildung in Rom verbracht und habe da auch immer die mediterrane Ernährung gegessen, aber tatsächlich waren da auch wahnsinnig viele Süßkram mit dabei. Also da die Italiener, wo man immer so denkt, das ist so das Gesündeste vom Gesunden und ja, es schmeckt auch sehr gut, aber die essen auch wahnsinnig viele so Kekse und mit ganz viel Zucker und so.
Ja, aber deswegen, ich mag es auch, oder deswegen gefällt mir der Ausdruck einer Ernährungsweise so viel besser als eine Diät, ja, weil es geht eben insgesamt um die Mischung, ja. Und ja, nicht jeder Tag ist gleich ausgewogen und gleich gesund und gleich bunt. Und natürlich gibt es auch immer wieder und soll es auch, ja, hier was geben, was gut schmeckt, aber vielleicht nicht so gesund ist. Für den einen ist es die Süßigkeit, für den anderen irgendwie die Pizza.
Wie ist mit Tiramisu?
Ja, ich meine, Tiramisu auch hochkalorisch, sehr viel Zucker.
Aber da ist auch Alkohol drin, gell? Ich glaube, Kinder sollten vielleicht keine Tiramisu essen.
Insgesamt ist es jetzt nicht der Nachtisch der Wahl, wenn man Kinder zu Hause hat, hast du völlig recht, Felix. Aber es geht eben um die ausgewogene Mischung. Und ich sag mal so, also bei meinen Kindern mache ich das so, die dürfen gerne auch mal einen Nachtisch haben, ja. Wenn die dafür aber am Rest des Tages ja viel Gemüse zum Beispiel gegessen haben, dann gleicht sich das irgendwo am Ende des Tages in meinen Augen auch aus. Und ich glaube, wir wollen die Lebensqualität unserer Kinder ja verbessern. Und erst recht, wenn wir jetzt ein Kind haben, was eine chronische Erkrankung wie die Schuppenflechte hat, wollen wir jetzt nicht auch noch jeden Tag irgendwie die Ernährung zu so einem krassen Fokus machen und irgendwie die noch mehr einschränken. Geht ja eher darum zu sagen, hey, das ist lecker, das ist bunt, das macht Spaß und tut dir und deiner Gesundheit gut.
Ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt, Tati. Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen ist eben, Ernährung nicht zu so einem Problem zu machen, sondern im Prinzip eine Ernährungsweise zu entwickeln für die ganze Familie, die dem Kind mit Schuppenflechte gut tut, aber dem Rest der Familie natürlich auch. Also man selbst, ja, der Vater oder wie bei dir die Mutter und vielleicht die Geschwisterkinder, die vielleicht nicht betroffen sind, profitieren ja auch davon, wenn was Anständiges auf den Tisch kommt, was Gesundes mit Vitaminen, was Frisches. Und ich glaube, dass das vielleicht auch eine gute Möglichkeit dafür ist, als Familie sozusagen sich da zu dem Thema Gedanken zu machen.
Super. Und was du auch noch eben genau richtig angesprochen hast, ist, dass Ernährung auch was für die ganze Familie ist. Weil auch das hat man in Studien herausgefunden. Es geht nicht nur darum, was wir essen, sondern auch, wie wir essen. Und wichtig ist, dass man sich Zeit nimmt fürs Essen, dass man vielleicht, wenn man es irgendwie einrichten kann, ja, auch mindestens eine Mahlzeit hat, an der alle zusammen essen, ja, wo man sich austauscht, wo man also auch soziale Interaktion hat, weil das eben ganz wichtig auch ist für die langfristige Gesundheit.
Finde ich einen super wichtigen Punkt, Tati. Als letzten Punkt gibt's noch ein Vitamin, glaube ich, was bei der Schuppenflechte auch eine wichtige Rolle spielt, und zwar das viel beschworene Vitamin D.
Genau, also Vitamin D ist ein ganz wichtiges Vitamin und Hormon auch in unserem Körper. Es ist wichtig allgemein für die Knochengesundheit. Es ist aber auch wichtig für das Immunsystem und hat eben auch nochmal eine spezielle Rolle in der Haut.
Kannst du ganz kurz sagen, was Vitamin D in der Haut macht?
Genau, also Vitamin D in der Haut sorgt auch hier dafür, dass das Zellwachstum, also dass die Hautzellen gut und richtig wachsen können, eben nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, und haben eben auch positive Effekte auf das Immunsystem unserer Haut. Und deswegen, Felix, setzen wir zum Beispiel Vitamin D auch als Creme gerne bei der Schuppenflechte ein.
Tati, gibt es irgendwelche Nahrungsmittel, wo voll viel Vitamin D drin ist, oder wie kriege ich das denn eigentlich?
Ja, das Tolle ist, dass der Körper ja selber Vitamin D herstellen kann mit Hilfe der Haut. Und zwar braucht es dafür einmal die UV-Strahlung, vor allem die UVB-Strahlen, die auf unsere Haut scheinen. Und in der Haut selber gibt es Vorstufen von diesem Vitamin D. Das ist quasi noch nicht ready. Aber in Kombi mit dem UV-Licht wird es eben in weitere Vorstufen umgewandelt. Und dann wandert das Ganze noch in die Leber und in die Niere. Und am Ende ist sozusagen im Körper das fertige Vitamin D, was eben diese ganzen vielen positiven Gesundheitseffekte im Körper entfaltet. Und darüber stellt unser Körper das meiste Vitamin D her. Nur einen kleinen Anteil, so 10-20% vielleicht, kommen tatsächlich über Vitamin D-haltige Nahrungsmittel, wie zum Beispiel hier fettiger Seefisch, Eier, bestimmte Pilze.
Okay, verstehe. Das bedeutet, insgesamt muss man so ein bisschen darauf setzen, dass der Körper genug Vitamin D produziert. Und da spielt ja die Sonne eine Rolle. Und da frage ich mich, wie, was? Wir sprechen die ganze Zeit von Sonnenschutz und auf einmal soll ich mein Kind in die Sonne knallen, damit der Vitamin-D-Speicher aufgefüllt wird?
Ja, also du sprichst tatsächlich einen gewissen Widerspruch an, der aber jetzt in der Realität eigentlich gar nicht so ein Widerspruch ist. Erstens, ja, wir sollten unbedingt als Eltern darauf achten, dass unsere Kinder keinen Sonnenbrand bekommen, weil Sonnenbrände vor allen Dingen in den ersten Lebensjahren in der Kindheit und Jugend eben das Hautkrebsrisiko später im Leben deutlich steigern. Ja, also das ist Fakt. Aber für die Vitamin-D-Produktion in der Haut reichen ein paar Minuten am Tag Sonnenstrahlung aus, um ausreichende Vitamin-D-Mengen zu produzieren.
Und wie genau mache ich das? Und wie lange sollte mein Kind in der Sonne sein dafür?
Gute Frage, Felix. Also, wir wissen aus großen Untersuchungen, dass ein paar Minuten Sonneneinstrahlung auf kleinen Flächen der Haut tatsächlich ausreichen, um genügend Vitamin-D zu bilden. Das heißt, in den sonnenreichen Monaten, also zwischen März und Oktober, ist es völlig ausreichend, wenn die Haut im Gesicht, die Haut an den Handrücken und den Unterarmen einfach ein paar Minuten am Tag ungeschützt der Sonne ausgesetzt wird. Also ohne Sonnencreme drauf zu cremen und logischerweise ohne irgendwie jetzt ein langärmliches Hemd anzuhaben. Ganz, ganz wichtig ist aber dabei, dass kein Sonnenbrand entsteht, ja. Und ich glaube, das können Eltern auch in der Regel gut abschätzen, wenn sie ein Kind haben, was sehr hellhäutig ist und eben schnell Sonnenbrand entwickelt. Dann macht man das wirklich nur ganz kurz, dass man die Kinder dann eben draus zum Spielen lässt oder zum Beispiel kurz draußen spaziert. Im Zweifel irgendwie der Spaziergang schon morgens zur Kita beispielsweise reicht dann. Und wenn mein Kind aber dunklere Haut hat, dann braucht es vielleicht ein paar Minuten mehr.
Wenn ich jetzt genau diese Sachen gemacht habe, Tati, und ich habe trotzdem das Gefühl, ups, vielleicht hat mein Kind trotzdem einen Vitamin-D-Mangel, können die auch irgendwie Tabletten nehmen oder macht das Sinn?
Ja, tatsächlich haben ja auch viele Kinder in Deutschland wirklich einen Vitamin-D-Mangel. Um das festzustellen, geht ihr am besten zu eurem Kinderarzt oder eurer Kinderärztin, lasst eurem Kind einmal Blut abnehmen und dann kann man wirklich genau diesen Vitamin-D-Spiegel im Körper auch messen. Und wenn der tatsächlich wirklich deutlich erniedrigt ist, dann besprecht doch bitte mit eurem Kinderarzt, ob es nicht Sinn macht, dass man Vitamin-D einfach als Tablette oder als Tropfen zum Beispiel zusätzlich nimmt. Bei vielen Kindern macht das eben gerade in der sonnenarmen Jahreszeit, also im Herbst, Winter auch Sinn.
Genau, und eben besonders bei den Kindern mit Schuppenflechte, weil du nämlich gesagt hattest, dass eben das Vitamin D so eine ganz wichtige Rolle für die gesunde Haut spielt. Tati, vielen Dank. Ich habe wie immer super viel gelernt. Ich fand es total spannend zu hören, dass Fett irgendwie auch voll aktiv ist und voll die wichtige Rolle spielt für die Gesundheit, besonders bei Kindern mit Schuppenflechte. Und auch deine Ernährungstipps fand ich super. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch die Frage, du als Chefredakteurin von unserem wöchentlichen Newsletter, dem Kinderhautkompass, was hast du diese Woche für uns vorbereitet?
Also ihr kriegt natürlich nochmal die Zusammenfassung auch der heutigen Folge, falls ihr nicht geschafft habt, es ganz zum Ende zu hören. Ich werde euch gerne auch nochmal einfach so ganz allgemein nochmal ein paar Empfehlungen mit reingeben, wie so eine mediterrane Diät bei Kindern aussieht. Und ich glaube, was vielleicht hilfreich ist für den einen oder anderen, ist einfach nochmal eine Rezeptidee, wie ich jetzt zum Beispiel zu Hause ja die mediterrane Diät bei uns zu Hause umsetze. Das kriegt ihr sehr, sehr gerne in euer Postfach am Sonntag.
Und wenn ihr das mal nachkocht, dann schickt uns doch ein Foto davon. Könnt ihr uns einfach bei Instagram taggen. Wir sind die Kinderhaut-Docs und ich bin schon sehr gespannt und freue mich, was ihr da in der Küche zaubert.
Liebe Herzies, macht's gut.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Der Haut und Herz Podcast wird produziert von Sepia. Die Redaktion übernehme ich, Tatjana Braun. Moderiert wird von Felix King. Die Aufnahmeleitung hat Florian Bresemner. Die Musik stammt von Felix King und Luke Larson. Ein besonderer Dank geht an die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie und die B. Braun Stiftung. Und natürlich möchten wir dir danken für dein Interesse und dafür, dass du Teil unserer Community bist. Hast du Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann kontaktiere uns gerne über den Feedback-Link in den Shownotes. Für weitere wertvolle Tipps abonniere unseren Newsletter Kinderhautkompass. Ansonsten findest du uns jederzeit auf Instagram unter Kinderhautdocs. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe. Dein Team von Haut und Herz.